Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei Gekauft, unserem Omnichannel-Podcast, dabei seid. Uns, das heißt, der unvergleichliche Frank Noss.
Und der unnachahmliche Saim Rolf Alkan.
Hallo, ja. Frank. Hallo, liebe Gäste. Es gibt eine spannende Ausgabe heute wieder. Frank sitzt heute in Italien im Camper. Ich sitze übrigens in Düsseldorf im Camper.
Mega, mega. Also wir sollten wirklich mal überlegen, ob wir nicht eine gemeinsame Tour mal zusammen machen und aus dem Camper moderieren, unsere Gäste hier einladen. Das wäre auch eine coole Aktion, oder?
Absolut, absolut. Ich freue mich jetzt schon drauf. Heute zu Gast bei uns übrigens Henning Hesen. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute Zeit gefunden hat und bei uns ist. Das finde ich super. Und ihr kennt das schon. Wir haben so ein kleines Ritual. Wir fragen ganz am Anfang unsere Gäste immer nach ihrem Einkaufserlebnis. Also Henning, erstmal guten Tag und erzähl uns doch gleich mal zum Eingang ein spannendes Einkaufserlebnis, online oder offline, positiv oder negativ, das du zuletzt hattest. Wir freuen uns sehr auf deine Geschichte.
Hallo Henning, leg los.
Ja, sehr gut. Hallo Sam, hallo Frank. Danke, dass ich dabei sein darf. Positives oder ein Einkaufserlebnis kann ich euch so beschreiben. Ich war letztens bei meinem Lieblingscafé. Da werde ich normalerweise immer durch den Eigentümer begrüßt. Dann frage ich den Eigentümer immer beim Lunch, hey, was schlägst du mir denn diesmal vor? Der schlägt mir dann immer was vor. Jetzt war der Eigentümer mal nicht da. Jetzt war eine Kollegin da und dann sagte ich zu der Kollegin, ja, ich nehme einen Cappuccino und was würdest du mir denn vorschlagen? Dann sagt die zu mir, da ist die Karte, such dir was raus und dann war die wieder weg. Das ist so bezeichnend für Vertrieb, der funktioniert oder nicht funktioniert.
Henning und ich, wir kennen uns jetzt wirklich schon echt lange. Früher waren wir mal, sagen wir, auf der Anwenderseite einer unserer Softwarelösungen. Und ja, Henning, erzähl doch mal, du hast ja eine spannende Lebensgeschichte. Und erzähl doch mal, was du bisher so gemacht hast. Du bist ja wirklich ein echtes Sales-Genie.
Ja, ich habe wahrscheinlich früher schon, als ich meiner Mutter verkauft habe, dass ich spülen würde, wenn die mir eine bestimmte Hose wäscht, habe ich mit 6 Jahren wahrscheinlich schon Vertrieb angefangen. Ich bin als Deutscher in Holland aufgewachsen, habe da als einer der ersten, spät 90er Jahren, war ich einer der ersten, der gebrauchte Handys verkauft hat. Da hatten die Leute noch keine Handys, da habe ich Handys, Faxe verkauft. Dann habe ich 10 Jahre im Stahlhandel verbracht. Da habe ich gelernt, über die Beziehung zu verkaufen, weil Stahlrohr kriegst du nicht übers Produkt verkauft, da hat jeder das Gleiche. Dann bin ich in den E-Commerce eingestiegen, 2006 mehrere Firmen gegründet und verkauft. Und genau, ich liebe Vertrieb, ich liebe Menschen davon zu begeistern, bestimmte Lösungen zu kaufen, aber nur, wenn sie da selber besser von werden. Das ist eigentlich so mein Werdegang. Das habe ich mit Produkten gemacht und nachher auch mit Unternehmen, also mehrere Unternehmen dann auch verkauft, wobei ich mit diesen Unternehmen auch wieder Menschen glücklich gemacht habe, die nämlich genau dieses Unternehmen so gesucht haben.
Das ist ein schöner Fokus von dir, dieses Thema Beziehungen im Vertrieb. Versuch uns das doch mal ein bisschen näher zu bringen. Wie sieht das aus im B2B oder im B2C? Ne, wir haben ja Gäste oder Zuhörer sowohl aus dem B2B als auch aus dem B2C-Bereich. Wie würdest du das aufbrechen? Was bedeutet da Beziehung für dich?
Ich kann das eigentlich ganz klar festmachen daran, dass es für mich einmal Commodity gibt und es gibt einmal Innovation. Also wir kaufen einmal Commodity-Produkte, Stahl, Schrauben. Als Friseur kaufe ich bei irgendeinem Großhandel Shampoo ein von Schwarzkopf, den könnte ich aber auch irgendwo anders kaufen. Das ist alles Commodity. Commodity wird über die Sympathie gekauft, wenn ich nicht billiger bin. Über die Sympathie, über die Beziehung. Die ganzen Stahlschrauben, Großhandelsverkäufer, die gleichen Produkte haben wie 6000 andere, die verkaufen über die Beziehung. Dann gibt es diesen Innovationskauf, den ich kaufe, weil es eine Innovation gibt, der mir einen Impact für mein Business bereitet. Wir haben, wenn wir jetzt unsere Technologiebranche mal nehmen, dann haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre haben wir in der Innovationsbranche gelebt, wo wo die Leute Shopware 3 hat man dann gekauft, dann hat man die neue Oxid-Version gekauft, dann kamen irgendwelche Tools, die haben wir einfach gekauft, weil wir Innovation gekauft haben. Jetzt gibt es von jedem Tool mindestens 10 Anbieter und der Impact, also die Innovation, ist nicht mehr so groß. So, und meine These ist, dass es eigentlich oder dass es alles, was es auf dem Markt gibt, ist eigentlich schon mindestens 60, 70% Commodity. Auch wenn du ein ERP hast, könnte man sagen, ist ein bisschen anders wie andere. Ja, ist aber nur ein bisschen anders wie andere, weil die Funktionen sind alle gleich. Und ich kann euch sagen, in 25 Jahren sind die Systeme alle gleich. Da verkauft man, wenn man dann Commodity verkauft, wieder über Sympathie. Und Sympathie ist der Beziehungsaufbau. Und was ich den Leuten heutzutage als Sales Trainer oder Strategieberater für den Vertrieb beibringe, ist erst die Beziehung aufzubauen, dann übers Produkt zu reden. Und so sehe ich das eigentlich. Wenn deine Technologie zur Commodity geworden ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als über die Beziehung zu verkaufen.
Absolut. Und deshalb, Henning, arbeiten wir ja auch beide sehr, sehr gerne zusammen, weil wir einen ähnlichen Ansatz fahren. Und ja, absolut bei dir. Und ich finde deinen Vergleich immer mega, mit den, weil ich auch mal in der Stahlbranche gelernt habe. Deshalb kann ich das absolut nachvollziehen. Und so ist es einfach so, genau so. Ne? Und ja, cool. Ein cooler Ansatz. Ja, Henning, aber du bist ja wirklich aus diesem Bereich Sales raus, also machst ja Sales Training, aber du bist natürlich extremst vernetzt halt in der, ja, in der E-Commerce-Branche. Und was siehst du da gerade für Themen? Die K5 als eine der Leitmessen stehen an. Und du bist ja da auch extremst involviert. Und was siehst du da so als Trends, die dieses Jahr dort, ich sag mal, behandelt werden?
Also wo vor Jahren das Thema der K5 mal Peak Amazon war, das war, glaube ich, tatsächlich vor 5, 6 Jahren, hat der Jochen Krisch das Thema Peak Amazon noch rausgebracht. Da hat jeder gegen Amazon gekämpft. Danach kam irgendwie Personalisierung, dann kam ja Black Ocean, weil es richtig scheiße lief, weil auch mal 2 Jahre nichts war wegen Corona. Dann ist natürlich alles nicht so ausgekommen, wie es war. Dann kam Black Ocean so und in diesem Jahr, also mein internes Motto für die K5 ist eigentlich Day Zero. Weil wir sind wegen KI, sind wir wieder bei Day Zero im E-Commerce und bei der Technologie, weil keiner weiß, wo es hingeht. Keiner hat auch richtige Anwendungen, die richtig gut bezahlt sind oder als Businessmodell, außer jetzt ein ChatGPT. Aber jeder kämpft so ein bisschen damit rum. Und das sehe ich so, dass KI das große Thema ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass viele KI wie so ein potemkinsches Dorf nehmen, sagen einfach, wir haben eine KI-Lösung und dann muss man das noch erklären und dann steckt da oft nicht so viel KI dahinter, wie man meint, aber KI auf jeden Fall. Wie kriegst du das so monetarisiert, wie wir heutzutage alle Perplexity und ChatGPT monetarisieren und wo wir einfach 10-mal so schnell werden? Wie kann ich auch eine Software mit KI betreiben, die plötzlich 10-mal so viel kann? Da reden wir wieder über Impact. 10x, 10x, was früher mal war. Das ist das Thema.
Total
Das
cool, weil wenn du sagst Day Zero, wenn wir zurückblicken, ne, als Google unsere Welt umgekrempelt hat und da hat man noch Suchmaschinen, die hießen Yahoo und Alta Vista und auf einmal war da einer,
Mozilla, ja.
der oh Gott, sag das nicht so laut, ich komme mir so alt vor, wenn du das alles sagst. Aber wir sind ja an einer ähnlichen Stelle, ne? Ich meine, diese Antwortmaschinen, ChatGPT, Perplexity, Meta, du hast sie gerade genannt. Was glaubst du denn, was diese Antwortmaschinen mit dem E-Commerce, dem Handel generell machen werden? Was wird sich ändern? Welche Thesen hast du aktuell? Ich meine, du hast ja recht, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber du musst ja ein paar Thesen haben, um dich irgendwie vorzubereiten und handlungsfähig zu bleiben.
Also ich kann euch zwei Anwendungsfälle nennen. Ich habe letztens saß ich bei Frank und da haben wir eine Excel-Liste zusammenführen müssen von Kundendaten mit Umsatz, mit Anzahl der Tickets, mit Versionsnummern von Software. Und das mussten wir uns aus ganz vielen Systemen zusammensuchen. Das hat teilweise Tage gedauert. Wir mussten da eine Excel bauen. Jetzt stellt euch mal vor, da kommt ein Unternehmen, was dieses alles aneinanderflanscht. in eine Datenbank und du sagst dann auf der Tonspur, hey, bau mir bitte eine Liste mit Kundennamen, Adresse, Versionsnummer, zack, und dann kriegst du die. Und dann sagst du, hey, ich möchte noch eine Extraspalte, such mir mal rum die Tickets, die der geschickt hat an den Support, wo drin steht XYZ und liste mir das mal auf. Sag mir mal, wie viel, sortier mir das. Das ist 10x versus was, wie wir jetzt Listen erstellen, Kundenlisten. Deshalb ist der Vertrieb auch oft nicht so gut, weil wir diesen ganzen Mist, den müssen wir so in Einzel Excel 10 Stunden lang da sitzen. Das ist 10x. Wenn wir das mal hinkriegen, der Frank kann das bestätigen, weil wir da gesessen haben, wie der Ochs
Absolut,
vorm Berg.
absolut.
Und die zweite Anwendung, die ich sehe, ist Buy for me. Buy for me. Du sagst ChatGPT oder Perplexity, hey, diesen einen Vomero Nike in 43,5, wenn du den für 90 Euro findest, kauf mir den weg. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, und da haben ja auch viele Angst vor, wieso braucht man da noch eine Storefront? Also das sind die zwei Anwendungsbeispiele.
Super spannend, dieses Thema. Ich bin ja jetzt auch seit einiger Zeit im Retail tätig und predige ja immer wieder, dass die Händler dort eine digitale Sichtbarkeit erzeugen müssen, um am Markt bestehen zu können. Das ist für viele ja schon schwer, digital sichtbar zu werden. Das heißt also für dich, um überhaupt heute eine Beziehung zu deinem Endkunden aufzubauen, musst du ja wieder noch ganz anders digitalisieren, um dort im Prinzip auch für eine KI sichtbar zu werden. Das ist natürlich maximale Herausforderung für die Händler heutzutage, oder wie siehst du das?
Ich sehe das nicht so. Also nicht, um dir da zu widersprechen, ich tue es aber trotzdem. Ich glaube, dass du dich als Händler, als Brand nicht, aber als kleine Brand wohl. Aber als Händler würde ich sagen, entscheide dich, ob du off oder online machst. Weil ich sehe nämlich so, das siehst du auch, ich sehe so viele Händler, die das wollen. Also, und die machen dann digital wie so ein Zirkusbär auf dem Fahrrad. Du siehst einfach, die kriegen das nicht hin, weil die auf der Fläche so gut sind und die meinen dann digital so ein bisschen mit 2 Leuten auf Deutschland, auf 80 Millionen Leute, dann irgendwie ihn geil zu machen. Also ich sehe das eigentlich so als Vision. Du wirst dich wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren entscheiden, hey, ich mache das ganze Game. Also ich mache oder digital oder ich mache offline. Und oder ich bin richtig groß und kriege dieses beide hin. So, aber dass jeder Händler digital muss, ich meine, das siehst du ja jetzt an Aldi und an so ein paar andere Konzepte, die halt nicht digital sind. Ich glaube nicht, dass man das muss. Ich weiß, dass es viele Händler gibt, die auf der Fläche super leben. Super. Die brauchen das Digitalgeschäft. Die meinen, die müssten das. Und ich glaube, du musst so ein bisschen die Auswahl treffen. Hey, mache ich da bei diesem Spiel, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Kriege ich die Organisation auch wirklich so hin? Source ich Logistik aus, Kundenservice aus, Content-Erstellung, was der sein macht? Oder mache ich das alles selber? Also ich glaube, du musst dich nachher entscheiden, mache ich das digital wirklich richtig? Oder mache ich das so als Hobby? Und als Hobby würde ich sagen, don't do it.
Okay, da bin ich bei dir. Exzellenz ist unbequem, das ist ja so einer meiner
100 Pro.
Lieblingssprüche. Ja, und
Megaspruch. Megaspruch.
aber das Thema ist halt, ich bin da absolut bei dir. Also wirklich online oder offline, aber man kann trotzdem als Offliner auch digital sichtbar sein. Es geht nur um die Sichtbarkeit der Themen halt, ne? Dass ich zumindest mein Inventory irgendwo online sichtbar mache, damit ich im Prinzip meine Kunden auf die Fläche hole. Weil da spielt der stationäre Handel natürlich seine Stärken aus, im Service etc. pp. Und wir haben ja auch ein gutes Beispiel vor kurzem gehört, Stefan Richter von Pier 14, der
Ja, genau.
genau dieses Spiel ja auch spielt. Ja, absolut bei dir. Und moderne Softwaresysteme, Kassensysteme sind heute in der Lage, auf Knopfdruck zumindest Bestände online sichtbar zu machen. Nicht, dass wir über Online-Handel reden, da bin ich absolut bei dir. Weil das ist eine ganz andere Liga, wenn ich da gut sein will. Da muss ich richtig Arbeit reinstecken. Das mache ich ganz oder gar nicht. Ja, ein wichtiges oder spannendes Thema. Aber grundsätzlich ist ja so, wir haben gerade so ein bisschen den Bogen von KI da reingezogen. Ich glaube, vielen Händlern ist überhaupt gar nicht so richtig bewusst, was das für ein Game Changer ist, was du gerade beschrieben hast. Also auch buy for me. Und Salim ist natürlich ja auch ein Experte, wenn es um KI geht. Salim, wie siehst du das?
Also, mir schoss gerade schon so ein Gedanke durch den Kopf. Ne? Wir sprechen da vom Händler gerade und der will das und oder er will es nicht. Ich will mal eine andere Perspektive einnehmen, Henning. Der arme Privatkunde. Du hast mir vor ein paar Wochen mal eine Geschichte erzählt, was deine Frau mit ChatGPT so macht. Versuch uns doch mal kurz zu erzählen, was sie. Also, für mich ist das so ein typischer Zugang. Ich benutze ChatGPT für mein Leben, ja, weil ich will wirklich ermitteln, dass wir auch denken, der Kunde ändert sich ja aktuell auch, ne? Also nicht nur die Einstellung des Händlers, aber erzähl doch du die Geschichte, was deine Frau mit ChatGPT so macht.
Ja, also das ganz große Thema ist für mich 10x bei KI, ne? 10x, du musst einen Impact von 10x hinkriegen. Also
Ja.
10-mal schneller oder 10-mal mehr. Früher hat sich meine Frau auf dem Rückweg von der Arbeit überlegt, was man isst. Und dann hast du darüber nachgedacht, muss ich noch was einkaufen, muss ich das nicht? Ich würde mal sagen, mindestens, oder ich beim Kochen, ne? Wir haben mindestens mal eine halbe Stunde dran verballert, was man kocht. Heutzutage macht meine Frau ein Foto vom Kühlschrank und dann sagt die ChatGPT, was kann ich kochen? Das Ding ist innerhalb von, what is it, 10 Sekunden ist das durch. Wir reden über 10 Sekunden, was ich kochen kann, versus eine halbe Stunde. Das ist nicht 10x, das ist 30x. Das
Absolut.
ist KI. Und das muss man jetzt, wenn man über Software redet, muss man das in die Software reinbekommen, dass man diesen mindestens 10x wieder hinbekommt, so wie vor 20 Jahren, da hat man gesagt, hey, guck mal, dein Artikel, der liegt auf der Fläche und der ist jetzt online. Da haben die Leute gesagt, wie? Der steht jetzt im Internet. Das musst du hinbekommen. Und das sind, glaube ich, diese Modelle, die jetzt noch entwickelt werden müssen. Du musst diesen 10x irgendwie hinbekommen. Als Händler, ne? Und genau. Und als Kunde würde ich mal sagen, 10x Einkaufs-Experience ist für mich, dass ich wirklich sage, buy for me. Du schickst ein Foto hoch und du sagst, das möchte ich haben. Und dann hat er das identifiziert, Hugo Boss irgendwie ein Blazer. Und dann buy for me. Dann sucht er den. Und dann sagt er, hey, ich habe den bestellt, der hat deine Daten. I don't know, woher der die hat. Also woher der die Jacke hat, das wäre mir ja egal. Der sagt dann aber auch, hey, soll ich dich noch informieren über die einzelnen Lieferschritte? Der fragt dich ja immer. Sag ich, ja. Sagt er, ja, jetzt ist das da, jetzt hat er das Lager verlassen. Sag ich, reicht. Sag mir nur, wenn der Fahrer hier irgendwie eine Stunde, sagt er, der Fahrer, das ist 10x, das 100x. Das ist, wo es hingeht.
Ja. Denkst du denn, wenn du deiner Frau jetzt ChatGPT wegnimmst, also es ist ja eine Demokratisierung der KI, ne? Also jeder hat plötzlich Zugriff und kann so eine Technologie nutzen. Jetzt eben nur das Gedankenspiel, ich will deine Frau nicht in schlechte Laune versetzen, aber wenn du der nimmst, was passiert denn dann?
Ja, das ist so ein Rückschritt. Ich sag mal, ich sehe ja KI wie das Fahrrad fürs Hirn.
Ja.
Dann muss die wieder laufen. Dann, das wird die ankotzen. Deshalb ist das auch was, was bleibt.
Es ist
Weil es
kein
uns
Nutzen
schneller
mehr.
macht.
Ja,
Bitte?
es ist ein breiter Zugang. Es ist wirklich eine Demokratisierung. Jeder kann es benutzen. Es wird großflächig zu Veränderungen führen auf der Kundenseite.
Klar. Klar. Ich meine, das siehst du ja. Du bist in der Texterstellung. Wenn die Leute einmal dein Tool genutzt haben und du nimmst denen das ab, ne, oder das Ding schaltet ab, ist ja wie WLAN ausfällt. Das fällt den Leuten eher auf, als wenn Klopapier aus ist. Also dann sagen die, sag, du musst das Ding anschalten. Ich fange hier nicht wieder an zu hobeln. Also von daher, glaube ich, dass das Fahrrad fürs Gehirn ist. Und sogar heutzutage kaufen junge Leute auch keine Fahrräder mehr. Die kaufen Elektroräder. Auch das geht nicht mehr weg, weil es ein Problem löst, Energie in Fortbewegung reinzustecken. Und der Mensch löst immer seine Probleme. Das hat mit dem Rad angefangen oder mit dem Feuer, weil es kalt war. Also von daher, glaube ich, sollte jeder Händler sich auch überlegen, wie er von KI irgendwie profitieren kann. Ich glaube, im Handel, wenn der Frank das so sagt, im Handel wird es vielleicht möglich sein, nachher auch über eine Nicht-Online-Präsenz, weil das ist, glaube ich, die Komplexität. Ich muss mich wirklich darstellen mit einer Storefront. Ich muss das nachpflegen. Das muss geil aussehen. Da geht schon so viel Zeit rein. Aber wenn ich einfach zum Beispiel über die Remira-Lösung von Frank, ich sage das jetzt mal so, wenn ich die Artikel einfach nur darstelle, einfach nur online verfügbar mache, mit den ganzen strukturierten Daten, dann kann ich auch ohne eine Online-Präsenz, können die Artikel bei mir weggekauft werden. Dann muss ich Pick from Store machen, dann muss ich wieder eine Logistiklösung haben. Aber so kann ich mir vorstellen, dass auch, dass du ohne Online-Präsenz, dass du gekauft werden kannst.
Vielleicht gibt es das Web ja irgendwann nicht mehr so in der Form, wie wir es heute kennen, weißt du, so Hardware, ne? Ich meine, wir sehen ja gerade, was OpenAI mit der Einstellung gemacht hat von dem ehemaligen Apple-Chefdesigner. Vielleicht haben wir dann alle unser
Genau.
KI-Endgerät an der Hand und bestellen unsere Waren. Wir wissen vielleicht noch, wo es herkommt, aber wer es exakt liefert, das ist es nicht mehr. Wir hatten
Das
mal.
ist uns, das ist uns halt Amazon egal.
Das
Weil
stimmt.
wer dahinter steht, ne? Also ich meine, ist dir wichtig, wer das dann liefert, wenn du über Amazon bestellt hast?
Nein, also, aber die Frage, die sich für mich ergibt, ist übrigens, wo wird denn der Händler sein Heil finden? Was ist der Hersteller versus Händler? Wenn ich jetzt sage, ich brauche ein, also nicht speziell auf eine Marke bezogen, sondern ich brauche ein E-Bike, ja, oder ich brauche einen sommerlichen Blazer, ja, machen wir so ein bisschen leicht. Wie siehst du da die Rolle des Händlers, die Chancen des Händlers im Vergleich zum Hersteller?
Also früher Stahlrohren, kann ich dir sagen, drei Sachen. Beziehung, ich habe die über Beziehung verkauft. Ich habe die über die Verfügbarkeit verkauft. Das ist ja im Handel auch nicht mal eine kleine Sache, ne? Ich habe noch eine bestimmte Jacke verfügbar in einer bestimmten Größe. Und Preis. Das sind die drei Argumente im Commodity-Vertrieb. So, und ein Händler hat entweder eine eigene Brand, aber auch da bist du die Commodity deiner eigenen Brand. Und ich glaube, jeder Händler sollte sich die drei Sachen überlegen. Und dass du natürlich im Inventory Management über die Verfügbarkeit gehst und das dann noch als einer der letzten in Deutschland hast. Jeder, der mal Kinder hat, der weiß, wenn du zu spät anfängst, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, dann sind die auf Amazon plötzlich ganz teuer. Diese Manege von Lego, die kostet UVP 100 Euro. Und wenn du dann, weiß ich nicht, am 16. Dezember geguckt hast, dann hat die 170 Euro gekostet. Aber deine Tochter wollte diese Manege von Lego haben. Also nur in der Verfügbarkeit schon, ne? Und ich glaube, wenn du über KI redest, dann könnte eine KI dir sagen, hey, da gibt es diesen Artikel, den kannst du innerhalb von 2 Tagen haben, kostet dich 90 Euro. Oder du wartest irgendwie deine 10 Tage, dann kostet der 70. Und dann entscheidest du dich und dann sagst du, komm, nimm den für 90, scheißegal. Da hat der Händler über die Verfügbarkeit und ich glaube noch immer an dieses physische schnell liefern oder liefern mit Zeitfenster, dass du die Sicherheit hast, dass du weißt, wann es kommt, dass das ein großer Hebel ist. Das heißt, das Verfügbarstellen des Artikels und eine gute Delivery haben, nicht schnell, per se, aber eine gute, die kann auch schnell sein, die beeinflusst dann deinen Preis, welchen du nehmen kannst.
Absolut, absolut, da bin ich komplett bei dir. Ich habe hier gerade halt in der Toskana ein gutes Beispiel. Ich habe gerade auch, jetzt bringe ich Simon noch mal kurz ein aktuelles Einkaufsbeispiel. Ich habe gerade ein Ersatzteil bestellt, hier nach Italien, und das habe ich bei einem großen, bekannten deutschen, ja, Bikekomponentenhersteller. Jeder, der sich in der Szene auskennt, weiß, wen ich meine, wenn ich über Bike-Komponenten spreche. Das Ding ist jetzt morgen da. Das habe ich vorgestern bestellt. Das kommt nach Italien. Und da bin ich auch bereit dafür, einen guten Preis zu bezahlen, weil ich es jetzt schnell brauche. Und egal wohin auch vor allem. Das ist das Spannende. Und ich denke, das ist wirklich die Challenge, die Händler heute haben. Einmal die Verfügbarkeit darzustellen, eine gute Beschreibung hinzubekommen. Also wirklich, wenn du heute erfolgreich verkaufen willst, musst du eine Beziehung aufbauen. Wie baust du online eine Beziehung auf? Indem du geile Daten hast. Das ist das Entscheidende. Du brauchst coole Bilder, du musst gute Texte haben, du brauchst eine gute Verfügbarkeit. Also dieser ganze Service drumherum ist ja genauso wie im Online-Bereich, wie im stationären Bereich. Ich muss einen Service bieten, der den Kunden abholt und den Kunden dazu veranlasst, hier bei mir zu kaufen. Und ich finde es halt online und offline extrem spannend und wichtig. Und das ist, glaube ich, nicht allen Händlern so richtig bewusst, was da zusammenspielen muss, damit das so funktioniert, ne?
Das Thema KI ist ja, ne, aller Orten. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird wichtig sein. Wir werden es auf der K5 an jeder Ecke sehen. Henning, aber jetzt stell dir einfach mal vor, Ich habe ein kleines, mittelgroßes, wie auch immer, Handelsunternehmen. Ich mache Omnichannel, ich habe also eine schöne Fläche und ich habe ein bisschen Online-Umsatz. Und du sagst, Beziehungen sind so wahnsinnig wichtig. Jetzt habe ich da so und so viele Angestellte auf der Fläche. Wie vermitteln wir unseren Mitarbeitern? Und das ist ja dein Hauptjob, wenn ich mal so sagen darf, ja, Entwicklung. Was sind die Kniffe? Wie kriege ich das an meine Leute hin, zu sagen, mach doch mal Beziehung. Also, du hast das beste Beispiel direkt zu Beginn genannt, ne? Der Chef macht mit dir Beziehungsmanagement und sagt, hey, gut, dass du wieder da bist. Ich empfehle dir heute eine Carbonara. Ja? Und der Speck ist übrigens
Genau.
morgen frisch eingeflogen worden. Der ist ein
So.
Flugspeck, direkt aus Sizilien oder so ähnlich.
Genau.
Wie vermittelst du sowas? Was kann ich tun? Was würdest du tun in meinem Unternehmen?
Also die Basis von Beziehung ist immer Sympathie, und Sympathie ist Übereinstimmungen haben. Je mehr Übereinstimmungen wir haben sein, je mehr magst du mich. So, wenn ich jetzt auch Seim hießen würde oder Rolf, oder ich wäre auch in dem Dorf geboren, wo du her bist. Ich meine, wir sind jetzt beide irgendwie Jahrgang, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 1970 und 1975. Das ist eine Sympathie. Ich habe gerade mit einem Unternehmen gesprochen, die haben Entscheider. Die sind zwischen 45 und 55 und die stellen nur Vertriebler ein zwischen 45 und 55, weil du ganz schnell diese Sympathie-Übereinstimmung hast. Ich habe zum Beispiel, ich bin 50 Jahre, ich habe ja hier meinen weißen Bart, ich verkaufe unter 35-Jährigen nichts. Die meinen, der Papa erzählt dem was. Da haben die keine Lust drauf. Die kaufen aber wieder bei 38-Jährigen, vielleicht 40-Jährigen. 42. Aber der Scope, den man da hat, der ist für mich immer 10 Jahre plus, 10 Jahre minus. Und wenn ich jetzt natürlich Händler bin oder wie auch immer, dann habe ich da zum Beispiel Expert Elektronik, war ja ganz lange ein Kunde von mir. Jeder kann sich den Expert Elektronik Verkäufer vorstellen. Der ist so ungefähr zwischen 45 oder zwischen 40 und 60 Jahre alt. Jeder kann sich auch den Verkäufer beim Mediamarkt vorstellen. Der ist so zwischen 18 und 30 Jahre alt. Wie ist die Kundengruppe bei Expert? Das ist mein Vater, der ist 80, der sagt, ich brauche einen TV, und dann macht er mit den Händen so, und dann sagt er, der muss so groß sein. Und dann sagt der Typ, wissen Sie, was ich mache? Ich komme heute Mittag mal bei Ihnen vorbei, ich messe das mal nach. Und dann kommt dieser 55, 60-Jährige, dann trinken die noch einen Kaffee. Das Ding ist verkauft. Beim Mediamarkt kommt keiner auf die Idee. Der sagt halt, ja, da stehen so, was wollen Sie denn, Samsung oder so? Und dann wird mein Vater sagen, I don't know, Samsung oder so, so groß halt. Und der muss dann, glaube ich, Netflix oder wie das heißt. Also einfach den Kunden zu verstehen, und dieses Verstehen ist die Sympathie, diese Übereinstimmungen haben.
Know your
Weil, wie gesagt,
customer.
know your customer, und Rule number one in sales ist, get your customer to like you. Das vergessen ganz viele, vor allen Dingen in der Technologie. Die meinen so, get your customer to understand your products, und texte den von vorne bis hinten zu über die Details. Nee, get your customer to like you. Wenn der dich mag, 60, 70% Deal. Wenn du dann sagen würdest, hey, ich verkaufe Autoreifen, ja gut. Nee, sorry, ich meinte SEO, ja auch gut. Ach so, nee, ich meine, ich verkaufe Brillen, ja auch gut. I don't care. Get your customer to like you. Also von daher, und Sympathie ist ein ganz großes Ding. Und das baue ich ja systematisch bei Leuten auf, dass man Sympathie nicht manipulierend, aber dass man versteht, warum man gut verkauft und warum man manchmal nicht so gut verkauft. Das hat dann mit diesem ICP zu tun, der zu dir passt oder der nicht zu dir passt. Und dann geht dein Vertrieb eigentlich schon Richtung 5 bis 10x. Wenn du diese Metriken verstehst, warum wir manchmal Leuten in Sekunden mögen und manchmal nicht, und du das systematisierst auf dann die Kunden, die dich immer mögen.
Ja, klasse. Spannende Insights. Wirklich spannende Insights. Simon, was meinst du? Was sagst du dazu?
Ja, du, für mich ist das längst gekauft hier. Ich finde den Henning super. Ich finde die Ideen toll, die er gerade vermittelt hat, die Stories. Ich glaube auch, dass dieser Kontext, in dem er KI sieht, jetzt auf der Händlerseite auch, ne, so wie wird das angenommen, muss ich das unbedingt tun? Es gibt kein Muss. Das nehme ich heute mal ganz gewiss mit. Ich möchte unbedingt das Ding ausprobieren, mit ChatGPT zu kochen. Also ich würde meinen Kühlschrank, also ich nehme an, deine Frau macht die Kühlschranktür erst auf, fotografiert dann den Inhalt.
Ja,
Und
auf
dass
jeden
ich da
Fall.
wirklich, weißt du, wenn du jedes Mal den Bosch-Kühlschrank von außen fotografiert, ob dann was Neues rauskommt in der Küche,
Ja,
weiß ich
pass auf, ich kann dir sagen, mark my words, in
nicht.
2 Jahren gibt es einen Kühlschrank mit einer Kamera, der dir auf dem Weg schon sagt, hey, möchtest du das und das und das und das? Und soll ich dir bei Flink vielleicht dann noch so eine Gurke bestellen, damit du irgendwie eine schöne Gemüsesugo machen kannst? Und du sagst, ja, bestell mir das bitte. Und der Flink, der ist dann auch, weil er übers Navi sieht, dass du in 10 Minuten da bist, ist der, mark my words, 10x,
Absolut.
10x.
Und spätestens dann, wenn das soweit ist, mein Lieber, dann laden wir dich das nächste Mal ein. Hier in
Perfekto.
unsere Runde zu gekauft. Also ich kann nur
Perfekt.
sagen, für mich ist heute gekauft. Ich fand es eine super Sendung. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Frank, die letzten Worte gehören dir heute.
Ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal für die nächsten 2 Wochen noch
Herrlich.
in die Toskana. Also das ist wirklich auch mal ein ganz cooles Gefühl, aus dem Camper raus, aus dem Urlaub raus, sowas zu machen. Und an alle, die gerade zugehört haben, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich mal einen coolen Sales-Trainer braucht, Henning Hesen ist the man. Also Beziehung aufbauen, hat er drauf. Und deshalb arbeite ich auch so gern mit ihm und immer wieder spannend. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit. Und ja, Henning, vielleicht sehen wir uns zur K5.
Auf jeden Fall sehen wir uns, Frank. Macht's
Also,
gut. Vielen Dank
fantastisch.
an alle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.